Ich lese uns aus Joel 2 vor. Wenn ihr mögt, mit dir bitte aufstehen, aus Ehrfurcht vor seinem Wort. Ich lese das ganze Kapitel aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Das geht von 1 bis 27. In anderen Übersetzungen geht das Kapitel weiter, aber das ist die Einteilung. Joel 2, Vers 1. Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Die Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird, bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm kein Entrinnen. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es, hüpfen sie über die Gipfel der Berge. Wie das Prasseln der Feuerflamme die Stoppeln verzehrt, sind sie. Wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Gesichter erglühen. Wie Helden rennen sie, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer und sie ziehen jeder auf seinen Weg und ihre Pfade verlassen sie nicht. Und keiner drängt den anderen, sie ziehen jeder auf seiner Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch, ihr Zug bricht nicht ab. Sie überfallen die Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, eurem Gott. Blast auf das Horn auf Zion, blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sie spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung machen unter den Nationen. Und ich werde den vom Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben, seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, denn groß getan hat er. Fürchte dich nicht, du Erdboden, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen, viel früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin, dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Soweit Gottes Wort, ihr dürft euch widersetzen. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich hier stand, um über Joel 1 zu predigen. Joel war ein früher Prophet und in Kapitel 1 haben wir von einer Heuschreckenplage gehört. Und ich habe damals über das Thema am Boden zerstört und wie geht man mit Enttäuschungen, mit Leid um im eigenen Leben gepredigt. Und hier in Kapitel 2 ändert der Ton sich nochmal gravierend. Wir finden in den Versen 1 bis 11 Ausführungen, wir haben es insgesamt gelesen, ich denke, das ist gut, dass wir das gesamte Wort Gottes einmal hören, die Ausführungen über den Tag des Herrn. Und dann finden wir haben das auch gelesen ab Vers 12, einen Aufruf zur Umkehr. Kehrt um zu mir, zerreißt euer Herz. Und dann drittens, so könnte man dieses Kapitel 2 gliedern, ab Vers 18 bis Ende 27, möchte ich einfach diesen dritten Abschnitt damit überschreiben, glaubt Gottes Verheißungen. Zunächst zum Tag des Herrn, zu den Versen 1 bis 11. Der Tag des Herrn ist ein Hauptthema des Propheten Joel. In Kapitel 1 hatten wir schon von diesem Tag des Herrn, dem Tag Jahwes, gelesen. Wehe über den Tag, heißt es in 1 Vers 15, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Kapitel 1, das war das aktuelle Geschehen in der Zeit Joels. Das war eine unerhörte Naturkatastrophe, eine Heuschreckenplage insbesondere. Und diese Heuschreckenplage lenkte die Gedanken des Propheten auf den Tag des Herrn. Ein zentrales Thema, wie ich schon sagte, im Buch Joel. Fünfmal kommt dieser Tag des Herrn wörtlich vor. Und in unserem Kapitel, in den Versen 1 bis 11, wird er besonders beschrieben. Joel sah diesen Tag des Herrn, der damals aus seiner Perspektive noch weit weg war. Und doch war sein Blick, Joels Blick, so real, dass er ausruft, wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wenn etwas weit weg ist, und ich weiß, ach, das wird noch Jahrzehnte dauern, dann rufe ich nicht ein Wehe aus. Aber Joel tut es. So schrecklich war diese Ansage Gottes. In Kapitel 2 haben wir nochmals den Tag des Herrn. Und man könnte hier sagen, und so sehen es auch viele Ausleger, in Kapitel 2 ist der Aspekt oder der Ansatz etwas anders. Die Heuschreckeninvasion zur Zeit Joels, die wir in Kapitel 1 finden, ist ein Vorbote, zeigt sozusagen voraus auf den Tag des Herrn, den Tag des Herrn, der hier in Kapitel 2 genannt wird. Also Kapitel 1, der Tag des Herrn, 1 Vers 15, ist ein Vorbote auf Kapitel 2, was wir heute gelesen haben. Und der Tag des Herrn wird hier, deswegen habe ich die Predigt damit überschrieben, der Tag des Herrn kommt. Der Tag des Herrn wird auch der bevorstehende, der kommende oder nahende Tag des Herrn genannt hier. Aus der Perspektive Joels war es höchstwahrscheinlich die assyrische Invasion, die Jahre, Jahrhunderte später, in 701 vor Christus, unter dem König Hiskia erfolgt ist. Das kann man unter anderem in Jesaja 36 und 37 nachlesen. Nachher mehr darüber. Und dann gibt es noch die dritte Erwähnung des Tages des Herrn in den Kapiteln 3 und 4. Dort wird der Tag des Herrn zweimal genannt, in 3 Vers 4 und 4 Vers 14. Die assyrische Invasion, die wir in Kapitel 2 höchstwahrscheinlich finden, ist ebenfalls ein Vorbote und zeigt wiederum voraus auf den Tag des Herrn, den großen und furchtbaren, wie Joel es in 3 Vers 4 formuliert. Und auf den Tag des Herrn im Tal der Entscheidung, Kapitel 4, Vers 14. Der sogenannte König vom Norden wird am Ende der Zeiten noch einmal gegen Israel hinaufziehen. Das ist Prophetie aus Hesekiel 38 und 39. Und es wird dann, bei dem zukünftigen Tag des Herrn, der auch für uns noch bevorsteht, sehr schwer werden für Israel, für das Volk Israel. Es ist eine Prophetie für Israel. Und doch hat diese Prophetie auch dir und mir, auch uns etwas zu sagen. Es wird eine Drangsalszeit für Israel geben, eine unglaublich schreckliche Zeit, wie es sie es nie zuvor gegeben hat. Also die Heuschreckeninvasion ist ein Vorbote der militärischen Invasion der Assyrer, die wir in Kapitel 2 finden. Und diese wiederum ist ein Vorbote der endzeitlichen Invasion des Königs des Nordens. Es ist nicht immer so klar abgrenzbar. Es ist oft auch ein fließender Übergang. Man findet auch hier in Kapitel 2 Elemente aus Kapitel 1 und in Kapitel 3 wiederum aus den vorhergehenden Kapiteln. Also so viel vielleicht zur Einordnung dieses Begriffs, der Tag des Herrn. Nun zu Kapitel 2, Vers 1. Wir haben gelesen, blast das Horn auf Zion. Und wir finden diesen Aufruf, blast das Horn auf Zion, nochmal in Vers 15 nachher, komme ich noch dazu. Und warum soll das Horn auf Zion geblasen werden? Denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe. Also der bevorstehende Tag des Herrn, wie gesagt. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels, schreibt Joel. Dann haben wir in Vers 11, zweite Hälfte, Vers 11b, haben wir gelesen, groß ist der Tag des Herrn. Dort finden wir zum zweiten Mal den Begriff in Kapitel 2. Groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Blass das Horn. Joel beschreibt, wie Israel sich auf einen Krieg vorbereiten soll. Joel zeichnet sehr detailliert, wir haben das auch gelesen in den Versen 1 bis 11, ein großes, mächtiges Kriegsvolk, das alles vernichten wird, wie die Heuschrecken alles auffressen. Die Details der Heuschreckenplage aus Kapitel 1 finden wir in Kapitel 2 hier wieder. Die Heuschrecken sahen wie Miniaturpferde aus. Sprachliebhaber wie mir imponiert das immer wieder. Italienisch ist das Wort für Heuschrecke Cavaletta, das heißt Pferdchen. Und ich habe neulich bei uns zu Hause, letzten Sommer, eine so große Heuschrecke, saß bei uns draußen am Fenster. Ich habe die fotografiert und ich wollte wissen, wie die heißt. Graues Heupferd. Schon mal gehört? Pferd, graues Heupferd. Also Heuschrecken, bildlich für Kavallerie. Cavaletta, Kavallerie. Zur Zeit der Bibel besaßen die stärksten Streitkräfte natürlich Kavallerie. Noch keine Panzer, aber Kavallerie, das war Pferde und Wagen. Das war das Stärkste, das Größte, was man im Krieg aufbieten konnte. Eine militärische Front zieht unentwegt voran und lässt keine Stelle aus. Die sind auf einer Linie vorangezogen, jeder auf seiner Bahn und haben das ganze Land vernichtet. So wie Heuschrecken alles komplett platt machen, vernichten, auffressen. Und deswegen heißt es in Vers 3, vorher ist das Land wie der Garten Eden, wunderschön, grünend und blühend. Hinterher nur noch eine öde Wüste und vor ihm gibt es kein Entrinnen. Wisst ihr, die Assyrer, ich habe da mal so eine Romanreihe gelesen über den König Hiskia und da kommen die Assyrer, werden auch beschrieben. Und die Assyrer waren bekannt für ihre grausamen Methoden der Kriegsführung. Kein Mensch war vor ihnen sicher. Ganze Horden von Soldaten, Zehntausende trampelten alles nieder, was ihnen vor die Füße kam. Fußsoldaten, Kavallerie, Streitwagen, Kampfmaschinen, soweit das Auge reichte. Der Erdboden erzitterte, der Lärm wurde lauter, bis es schien, als würde die Erde zerbersten. Wie ein Heuschreckenschwarm verfinsterten sich Sonne und Mond, das ist bei Heuschreckenschwärmen auch so, und verloren die Sterne ihren Glanz. Es wurde auch von den Assyrern alles abgefackelt. Häuser, Scheunen, Weinberge. Kaum einer kam mit dem Leben davon. Das gleiche Ergebnis wie beim Heuschreckenfraß. Schrecklich, oder? Und wisst ihr, das ist schon schlimm genug, was wir hier gelesen haben. Aber nun kommt es in Vers 11. Der Herr ist es, der diese Armeen schickt. Sein Heerlager steht da. Der Vollstrecker seines Wortes. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Ich sage euch ganz ehrlich, wir haben vorher wunderschöne Lieder gesungen. Und ich habe gedacht, oh wei, jetzt predige ich über diesen Text. Aber es ist Gottes Wort, liebe Leute, liebe Geschwister. Es ist Gottes Wort und deswegen ist es wichtig. Der Herr ist es, der diese Armeen schickt. Vielleicht etwas mehr dazu. Denn ich habe gesagt, es war eine assyrische Invasion. Assur wird in Jesaja 10 die Route des Zornes Gottes genannt. Das heißt, Gott hat Assur als Werkzeug benutzt, um Israel zu züchtigen und zu strafen. Gott hatte sich Assur ausgesucht als Gerichtswerkzeug. Und Israel musste zunächst einmal begreifen, dass Gott ernsthaft mit ihnen redet. Was war der Grund? Nun, das Volk war hochmütig geworden, hatte sich hoch über Gott selbst gestellt. Über ihren Gott, der so gut für sie gesorgt hat, dem sie untreu geworden sind, dessen Gebote sie nicht mehr befolgt hatten. Sie waren immer weiter von ihm weggekommen. Die Mächtigen behandelten die sozial Schwachen ungerecht und der Dienst für Gott, ja, den gab es noch, aber es war ein rein äußerer Gottesdienst geworden. Reine Formsache. König Ahas von Juda hatte sich Hilfe von Assur erhofft und hatte entgegen Gottes Willen ein Bündnis mit den Assyrern schließen wollen. Das Nordreich, die 10 Stämme, war bereits in Assurs Hand gefallen. Und dann ist es verständlich, dass ein König Ahas von Juda, von dem 2-Stämme-Reich, Angst hat, dass auch Juda diesen schrecklichen Assyrern zum Opfer fallen würde. Aber das eigentliche Problem war fehlende Gottesfurcht. Gott handelt souverän durch Assur. Aber auch Assur hat eine Eigenverantwortung. Hören wir aus Jesaja 10. Die größte Weltmacht der damaligen Welt. Und da haben wir es mit einer menschlichen Schwierigkeit zu tun, die wir in der Bibel immer wieder finden. Wie kann Gott ein solch ungerechtes und grausames Volk als Zuchtrute einsetzen gegen sein eigenes Volk? Das ist ein großes Rätsel. Jesaja 10 wiederum, in Vers 5, dort habe ich ja schon gesagt, heißt es, dass Assur die Zuchtrute oder auch der Stock des Zornes Gottes war. Aber wisst ihr, was das Problem bei Assur war? Assur betrachtete sich nicht als Stock in Gottes Hand, sondern als Gottes Hand selbst. Das war Assurs Problem. Bis dahin hatte Assur alle Völker mitsamt ihren Göttern besiegt und sagte sich, das ist Bibelwort, Jesaja 10, durch die Kraft meiner Hand habe ich Assur es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig, sagt Assur von sich selbst in Jesaja 10. Assur war eindeutig über Gottes Ziele hinausgeschossen. Und in Jesaja 10 heißt es auch, dass Gott die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur und den hochmütigen Stolz seiner Augen heimsuchen würde. Und dann kommt Jesaja in Kapitel 10 mit einem ansprechenden Bild. Er fragt, ob ein Axt, eine Säge oder ein Stock sich rühmen könnte gegen den, der diese Gegenstände benutzt. Wir kennen die Antwort natürlich nicht. Eine Säge, ein Stock kann von sich aus nichts tun. Aber Assur war über das Ziel hinausgegangen, wie gesagt. Assur hatte sich als Gottes Hand selbst betrachtet und sollte nach Jesaja 10 von Gott bestraft werden. So viel zu Assur, um das einmal einzuordnen. Auch das ist wichtig. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Text in Joel 2. Das war eine Botschaft an Juda, an die Israeliten sozusagen. Wer könnte den Tag des Herrn ertragen, haben wir gelesen in Vers 11. Und jetzt stelle ich uns mal und mir selbst damit auch uns als Gemeinde ein paar Fragen. Erstens, können wir noch ertragen, überhaupt den Gedanken noch ertragen, dass Gott ein gerechter Richter ist, der manchmal auch sein Volk züchtigen muss? Können wir den Gedanken überhaupt noch ertragen? Und sind wir Wenn Gott uns durch bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen in Not bringt, bereit darüber nachzudenken, was Gott uns dadurch sagen will? Und eine vielleicht noch wichtigere Frage, erkennen wir an, dass Gott in seinem Handeln immer, immer im Recht ist, auch wenn es schwer zu verstehen ist oder schwer zu ertragen ist? Sind wir bereit, uns unter Gottes hartes, aber gerechtes Reden zu beugen? Oder sind wir taub geworden? C.S. Lewis sagt in einem seiner vielen Bücher, unsere Schmerzen sind Gottes lautes Rufen, Gottes Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Ich wiederhole nochmal, unsere Schmerzen sind Gottes lautes Rufen, Gottes Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Wir kommen zu Vers 12, zu dem zweiten Abschnitt in diesem Kapitel. Und da kommt eine klare Kehrtwende, aber eine wichtige. Es wird nicht gleich schön. Aber auch jetzt noch, spricht der Herr, Vers 12, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen. Aber auch jetzt noch. Bei dem bevorstehenden Gericht, das Gericht, die Gerichtsankündigung war da. Bei dem bevorstehenden Gerichtseingreifen Gottes, bei dem bevorstehenden Tag des Herrn, gibt es ein göttliches Aber. Gott selbst spricht es aus. Gott selbst spricht es aus. Und dieses Aber findest du, finde ich heute in Jesus Christus. Aber auch jetzt. Wie oft schon hat Gott Israel und überhaupt den Menschen eine Chance zur Umkehr gegeben? Wie viele Male ist es in der Geschichte des Volkes Gottes und auch in deiner Geschichte ist es gewesen, dass Gott dich irgendwo herausrufen wollte, wo du auf falschen Wegen warst? Auch hier und heute reicht Gott seinem Volk und auch dir die Hand in Jesus Christus, seinem Sohn. Auch jetzt. Und manche Übersetzungen sagen, aber auch jetzt und fügen das Wörtchen noch hinzu. Zum Beispiel die Luther-Übersetzung. Aber auch jetzt noch. Die Chance, die Gott seinem Volk und auch dir gibt, umzukehren, könnte die letzte sein. Der Aufruf zur Umkehr, der unmittelbar auf die Ankündigung des Tags des Herrn folgt, gilt hier natürlich zunächst dem Volk Israel. Aber der Aufruf ergeht auch an dich und mich. Und Gott steht bereit. Ich denke, viele von euch kennen die Autorin aus den USA, Johnny Erickson, die in jungen Jahren bei einem Tauchunglück gelähmt wurde. Sie hat einige Bücher geschrieben. Und ich habe neulich mal wieder Secondhand ein Buch von ihr gekauft. Und sie schreibt in ihrem zweiten Buch, das Der nächste Schritt heißt, und das fasst es eigentlich das bisherige gut zusammen, würde Gottes Vergebungsbereitschaft jemals wirklich zu uns durchdringen, wenn er uns nie spüren ließe, wie groß die Schuld unserer Sünden ist? Würde Gottes Vergebungsbereitschaft jemals wirklich zu uns durchdringen, wenn er uns nie spüren ließe, wie groß die Schuld unserer Sünden ist? Wenn du noch nicht erlöst bist von deiner Sündenlast und mit Gott und Jesus bisher nichts zu tun haben wolltest, dann ist es höchste Zeit, umzukehren. Heute sollst du umkehren. Morgen kann es zu spät sein. Das Wort für Joel gilt auch für dich, denn die Bibel sagt ganz klar, dass wir Menschen dem Gericht Gottes nicht entfliehen können. Wir haben in Vers 13 gelesen, und ich greife schon mal vor, denn Gott ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Aber es ist ein großes Problem, wenn du Gottes große Güte und seine Gnade verachtest, denn gerade mit seiner Güte und Gnade will er dich zur Umkehr bringen. Und wenn du, ich sag mal, starrsinnig und nicht bereit bist, deine Einstellung zu ändern, dann lädst du dir selbst Gottes Zorn auf, bis sein Zorn schließlich über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem offenbar wird, dass Gottes Urteil gerecht ist, so wie es Römer 2 formuliert. Heute kannst du noch zu Gott umkehren. Ich kann nicht in euer Herzen gucken, aber Gott kann es. Heute gilt sein Aber noch in Jesus Christus. Denn seit sein Sohn Jesus Christus zu uns Menschen kam und am Kreuz für uns starb, heißt es aus Römer 3, jetzt aber ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Alle haben gesündigt und werden umsonst gerechtfertigt. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, Vers 21 bis 24. Und wenn du schon erlöst bist und weißt, dass Jesus dein Heiland ist und du dich selbst einmal Gott zur Verfügung gestellt hast, zum Beispiel bezeugt durch deine Taufe, du hast damit gesagt, ich möchte für Gott leben und mit ihm leben und ich möchte nach seinem Wort leben. Aber die Beziehung zwischen dir und Gott ist gestört, denn Sünde trennt bekanntlich. Dann musst du umkehren, musst auch du neu umkehren. Und das, was deinem Leben mit Gott im Wege steht, bekennen. Und Gott stellt die Beziehung dann wieder her. Auch das ist heute noch möglich. Was bedeutet eine Umkehr für das Volk Israel und auch für uns heute als Gemeinde? Was bedeutet eine Umkehr für dich und mich? Wir lesen es im Text, Vers 12. Wir sollen nicht einfach unser Verhalten ändern, darum geht es nicht. Nein, wir sollen, Text, zu Gott umkehren. Kehrt um zu mir, darum geht es. Nicht einfach, oh, ich werde diese oder jene Sünde dann ab sofort mal lassen. Oder ich mache das ab jetzt mal anders. Nein, es geht um eine zerstörte oder gestörte Beziehung zu Gott. Und der Herr fordert uns in Vers 12 auf, mit unserem ganzen Herzen umzukehren. Mit Fasten, Weinen und Klagen umzukehren. Innerlich wie äußerlich. Uns muss klar sein, dass es unserem Herrn um die Wiederherstellung einer Beziehung, der wichtigsten Beziehung in deinem Leben geht. Denn er will ja so gern bei seinem Volk, bei seiner Gemeinde wohnen. Wisst ihr, eine Hausfamilie, damit vergleiche ich mal Gott und seine Familie, eine Hausfamilie kommt nur dann miteinander klar, wenn die Mitglieder eine gute Beziehung zueinander pflegen. So einfach ist das. Wir haben in Vers 13 gelesen, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Das ist eine etwas drastische Sprache, um klarzumachen, dass die Umkehr echt sein muss. Der Herr schaut dir, schaut mir direkt ins Herz und er schaut nicht auf das Äußere. So wie er auch zu Samuel damals sagte, als David gesalbt werden musste. Zerreißt euer Herz, kehrt um zum Herrn, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wie gut kennen wir diese Worte, oder? Die sind uns sehr wohl bekannt. Aber ist euch bekannt, vor welchem Hintergrund diese Worte in der Schrift erstmals vorkommen? Ich nenne mal zwei Beispiele. In früheren Krisen hat Gott sich in gleicher Weise offenbart. Zwei Beispiele. 2. Mose 34. Nach dem schweren Bruch des Volkes Israel in der Wüste, den schweren Bruch mit Gott natürlich, durch die Sünde mit dem goldenen Kalb. Da tritt Mose für das Volk in den Riss und Gott offenbart sich mit diesem Namen. Gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das war ein schwerer Bruch. Das war ein ganz schlimmer Bruch. Jeder, der diese Geschichte liest, wird das bejahen. Etwas später, auch noch während der Wüstenwanderung des Volkes Gottes, die Kundschafter, sie kehren zurück von ihrer Tour nach Kanaan. Und ihr wisst ja, Josua und Kaleb, die haben das Land, die waren positiv eingestellt, die haben Gottes Verheißung geglaubt, aber die Mehrzahl des Volkes nicht. Und sie haben das Volk verfiel in Unglauben, Unglauben in Bezug auf Gottes Verheißungen. Und wieder ist Mose der Fürsprecher und spricht Gott mit seinem Titel an. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wir haben in Vers 13 von Joel 2 gelesen, langsam zum Zorn groß und Gnade und er lässt sich das Unheil bereuen, sagt die Elberfelder Übersetzen dazu. Nicht wie wir, naja, okay, tut mir leid, hätte ich mir besser vorher anders überlegt. Das ist hier nicht gemeint, liebe Leute. Nein, Gott macht keine Fehler, die ihr bereuen müsst und die ihr korrigieren müsst. Mängel übersetzt ist vielleicht etwas verständlicher. Er lässt sich das Unheil leid sein. Es tat Gott im Herzen weh, zu sehen, dass sein geliebtes Volk sich von ihm abgewandt hatte. Da sehen, bekommen wir einen Blick in Gottes Herz. Vers 14, wer weiß, vielleicht wird er Gott umkehren, wird er das Gericht nicht vollstrecken und es sich bereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Doppelpunkt, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Wer weiß, vielleicht, daraus spricht eine gewisse menschliche Bescheidenheit. Und Segen dann, vielleicht wird er Segen hinter sich zurücklassen. Komisch, oder? Wir denken bei Segen immer so egoistisch an uns. Aber Segen ist hier, dass wir Gott wieder das geben, was ihm gebührt, nämlich Speis- und Trankopfer für den Herrn, euren Gott, steht da. Und wenn er durch unser Leben geehrt wird, dann sind wir gesegnet, weil die Beziehung wieder stimmt. Blast auf das Horn zu Zion. Wieder mal, Vers 15, wir haben es in Vers 1 schon gelesen. In Vers 1 waren es, alle sammeln, um Kriegsgeschrei zu erheben. Und Vers 15, nochmal, alle sammeln. Wozu? Um zu dem Herrn zu schreien und zu weinen. Heilig dein Fasten, Vers 16, eine Bußversammlung. Versammelt das Volk. Und hier, anders als in Kapitel 1, ausnahmslos alle, von den alten Geschwistern, die nicht mehr aus dem Haus kommen konnten alleine, bis hin zu den Säuglingen in der Wiege, sie sollten alle kommen, auch die frisch Verliebten und frisch Vermählten, Braut und Bräutigam, keine Ausnahme, alle vor den Herrn erscheinen. Das war eine Umkehr, liebe Leute, sage ich euch. Dieser Aufruf, ich weiß nicht, ob man dem Aufruf Folge geleistet hat. Vers 17, die Priester sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar des Tempels und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk. Wörtlich heißt es dort, und das ist wiederum etwas sehr Bewegendes, finde ich, lass dein Auge deines Volkes wegen fließen. Lass dein Auge Gott deines Volkes wegen fließen. Also Gott, weine du unseretwegen. Die Priester weinen und möchten, dass Gott auch um sie, um das Volk weint. Gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sich spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Geht der Text weiter. Wisst ihr, es ist gut, dem Herrn zu sagen, dass es seinem Volk ganz schlecht geht. Und wir haben von Hanno neulich eine Predigt gehört, da ging es nicht unbedingt um Schlechtgehen, aber es ging darum, dass wir für die Gemeinde beten. Und das möchte ich mal so dazwischen werfen. Beten wir tatsächlich für Gottes Volk heute? Für unsere Gemeinde? Und wenn es dem Volk schlecht geht, dann ist es gut, dem Herrn zu sagen und zu bitten, dass er sich um das Elend dieses Volkes kümmert. Aber diese Bitte, die wir hier lesen, gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sie spotten, das ist noch eine andere Qualität. Diese Bitte ist wirklich rührend. Sie erinnert uns an Mose wiederum, der in 2. Mose 32 Gott anflehte, seinen Zorn nicht an Israel zu vollstrecken. Und auch Mose argumentierte, dass es um Gottes Ehre vor den Ägyptern geht, aus deren Sklaverei er das Volk ja befreit hatte. Es ging um Gottes Ehre. Wenn man Gott und seine Ehre lieb hat und möchte, dass die Ehre wiederhergestellt wird, ja, dann ist das eine sehr, sehr, sehr gute Bitte. Gott wendet auch das Gericht dann ab bei Mose und dem Volk. Er vernichtet das Volk nicht. Und so auch hier in Joel, wenn sie das befolgt haben. Wenn Gottes Ehre auf dem Spiel steht, dürfen wir Gott wirklich auch daran erinnern. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Wir kommen zum dritten und letzten Abschnitt. Wir haben in 1 bis 11 haben wir den Tag des Herrn gesehen und dann Verse 12 bis 17 den Aufruf zur Umkehr, euer Herz zu zerreißen. Und jetzt ab Vers 18 bis 27 glaubt Gottes Verheißungen. Und der sich wieder neu dem Herrn zugewandt hat und Buße getan hat, seine Einstellung geändert hat zu Gott, dann kann diese Person sich wirklich wieder freuen über Gottes Zusage. Ich versuche mal zusammenzufassen, was wir in diesen Versen so alles finden. Erstens finden wir, dass Gott selbst den Eifer gerät für sein Land und Erbarmen hat mit seinem Volk. Gott selbst gerät den Eifer. Er geht jetzt nicht irgendwie so eine Bewährungszeit mit ihnen ein. Nein, er gerät in Eifer. Er setzt sich richtig ein für sein Volk. Und Gott sorgt dafür, dass das Land wieder Frucht bringt. Davon spricht das Korn, der Most und das Öl. Und übertragen auf uns sind das dann eher geistliche Segnungen. Gott sorgt dafür, dass das Volk nicht länger Gegenstand des Gespötts unter den Nationen ist. Und in Vers 20 lesen wir, dass Gott einen Wind schickt. Und da finden wir eigentlich die Heuschreckenplage wiederum zurück. Die Heuschrecken sind ja stark windabhängig. Vielleicht wisst ihr das. Sie lassen sich vom Wind tragen. Und Gott schickt einen Wind und treibt die ganze Heuschreckenarmada ins vordere und ins hintere Meer. In das tote Meer, also das ist dann hinten, und das Mittelmeer dann vorne, wo sie dann ertrinken. Und das erinnert an die assyrische Invasion zur Zeit Hiskias. Was hat Gott damals gemacht? Wer weiß das? Nee, das war es nicht, aber es war schon, dass sie umgebracht wurden durch einen Engel Gottes. Und zwar in einer einzigen Nacht hat Gott auf das Flehen Hiskias und des Volkes hin 185.000 Assyrer und Sanherib getötet. Und dann kehrte der König Sanherib der Assyrer zurück in sein Land, gab sich geschlagen. Daran erinnert dieser Vers irgendwie, oder? Gott ist groß, Gott ist mächtig gegen die größten Feinde. Vers 21, Gott wird besungen, fürchte dich nicht, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Gott selbst stellt sogar die verwüstete, die verbrannte Erde wieder her. Gott schenkt neue Ernten und schafft die Voraussetzung dafür. Er schafft die Voraussetzung dafür, haben wir schon in der Einleitung gehört, Frühregen und Spätregen. Es braucht Wachstum und Gott schenkt diesen Wachstum. Und jetzt lese ich nochmal ganz bewusst Vers 25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Wisst ihr, ich sagte es schon, Gott geht nicht in eine Beziehung dann mit dem Volk wieder ein zu 80 oder 75%, wo es vorher 100% war. Nein, Gott gleicht die Verluste, die während der Heuschreckenplage, während der assyrischen Invasion entstanden sind, mehr als aus. Sogar wenn wir uns selbst verschuldet um Gottes Segen gebracht haben und mit gebrochenem Herzen zu Gott zurückkehren, dann sind Gottes Verheißungen überreich. Nicht nur reich, sondern überreich. Vers 27. Ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin. Der Herr wünscht sich so sehr, in der Mitte Israels und übrigens auch in der Mitte von uns zu wohnen. Das ist sein innigster Wunsch. Und dann ende ich mit Vers 26 aus diesem Abschnitt. Da können wir doch nur den Namen des Herrn, unseres Gottes, loben, weil er Wunderbares an uns getan hat. Er ist ein wunderbarer Gott. Auch wenn wir ihn nicht immer verstehen, aber ja, wir wollen ihn loben, er ist ein wunderbarer Gott. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Bibelvers, der die Botschaft von heute in meinen Augen gut zusammenfasst. Ein Vers, den wir als Gottesvolk heute auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Er steht in 2. Chroniker 7, Vers 13 und 14. 2. Chroniker 7, Vers 13 und 14. Und ich zitiere nur einen Teil daraus, angewendet auf Joel 2. Wenn ich, sagt Gott, der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen.